Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Das Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse ist ein intensives Bibelstudium, das zur Verdeutlichung des prophetischen Wortes konzipiert worden ist. Dieses Buch setzt sich ausführlich mit einem für die Gemeinde noch nie dagewesenen Ereignis auseinander, mit der Entrückung. Gründlich untersucht Arno Fröse die biblischen Befunde, die dieses Thema betreffen, und zeigt auf, warum die Beschäftigung mit der Entrückung für uns heute wichtig ist. Es ist die unausweichliche Lehre von der Wiederkunft Jesu Christi, die uns gebietet, das Geheimnis der Entrückung zu erforschen. Hören Sie heute aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse die 26. Folge und damit die zweite Hälfte des 12. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 12b. Die Propheten müssen in Jerusalem getötet werden. Wir erfahren jedoch, dass diese beiden Propheten von dem Tier aus dem Abgrund getötet werden. Ihre Leichen werden öffentlich auf den Straßen Jerusalems liegen, als ein Zeugnis gegen die Welt. Offenbarung 11, Vers 8 bestätigt das. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Jerusalem, die herrlichste aller Städte, wird sich zum Negativen verändern. Man wird sie nicht länger als die Stadt des Friedens und der Freude des Herrn ansehen, sondern als Sodom und Ägypten bezeichnen. Sodom war der Inbegriff der Sünde gegen den Herrn, da die Homosexuellen, wie man sie heute nennen würde, ihre Begierde öffentlich in der Stadt praktizierten. Das ist für den Herrn ein Greuel. Römer 1, Vers 24 erklärt: Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Die Bezeichnung Ägypten würde Jerusalem an das Land der Knechtschaft erinnern, was prophetisch gesehen zeigt, dass Israel unter die Knechtschaft der Nationen kommt. Dieses Mal aber nicht gewaltsam, sondern freiwillig. Denn Jesus prophezeite, dass sie einen anderen, der in seinem Namen kommt, aufnehmen würden. Dass diese beiden großen Propheten in Jerusalem sterben werden, erinnert uns an die Worte des Herrn aus Lukas 13, Vers 33. Denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommt. Elia sah den Tod nicht. Er wurde in den Himmel entrückt und starb somit nicht in Jerusalem. Er überquerte den Jordan und fuhr dann außerhalb des verheißenen Landes in den Himmel auf. Weder Mose noch Elia erfüllten Lukas 13, Vers 33, da sie nicht in Jerusalem oder im verheißenen Land starben. Diese beiden großen Propheten werden nach Jerusalem zurückkehren, dem Mittelpunkt der Welt, wo sie sterben, nach 3,5 Tagen auferstehen und in den Himmel auffahren werden. Hier sehen wir eine Entrückung, die direkt in der Stadt Jerusalem stattfinden wird. Nach ihrer Auferstehung werden sie vor den Augen aller Menschen in den Wolken des Himmels entrückt werden. Anschließend ereignet sich ein großes Erdbeben und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre, sagt Offenbarung 11, Vers 13. Nachdem die beiden Propheten entrückt wurden, findet unter den übrigen, was sich zweifellos auf Israel bezieht, eine Erweckung statt und sie werden Gott die Ehre geben. Andererseits finden wir bei der Entrückung der Gemeinde keinen Hinweis in der Bibel, dass dieses Ereignis zu Buße oder zur Verherrlichung Gottes führen wird. Ich glaube aber, die übrigen der zurückgebliebenen Nichtjuden, deren Familienangehörige entrückt wurden, werden große Angst bekommen und Gott die Ehre geben und sich bekehren. Das Zeugnis der beiden Propheten in Jerusalem wird Israel auf die Ausgießung des Geistes der Gnade und auf das Kommen Jesu vorbereiten. Keine Gläubigen, keine Buße. Schauen wir uns die unterschiedlichen Reaktionen auf Gottes übernatürliches Eingreifen in der Offenbarung an. Beim Öffnen des sechsten Siegels sehen wir, dass der Mensch völlig unbußfertig ist. Fangen wir mit Offenbarung 6, die Verse 15 und 16 an. Dort lesen wir: Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Statt Buße zu tun, versuchen sie sich vor dem Zorn des Lammes zu verstecken. Nachdem ein Drittel der Weltbevölkerung getötet wurde, lesen wir in Offenbarung 9 die Verse 20 und 21: Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, so dass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Wenn der vierte und der fünfte Engel ihre Schalen ausgießen, lesen wir diese schockierenden Worte in Offenbarung 16, die Verse 8 bis 11. Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne, und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze, und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen. Und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Und der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres, und dessen Reich wurde verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz, und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Statt Buße finden wir Gotteslästerung. Das sollte eigentlich ausreichen, jeden Menschen auf die Knie zu zwingen. Verse wie diese lassen keinen Raum für spöttische Bemerkungen von Leuten, die sagen: Ich glaube nur, was ich sehe. Die Menschen, von denen in Offenbarung 16 die Rede ist, sehen mit eigenen Augen den unleugbaren Beweis des Schöpfergottes. Und dennoch tun sie keine Buße oder fangen an zu glauben. Der Erzengel Michael. Das Buch Daniel zeigt, dass sich speziell der Erzengel Michael um Israel kümmert. So lesen wir in Daniel 12, Vers 1: Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Dieser Vers bezieht sich auf die große Drangsalszeit. Der Erzengel Michael verteidigt Israel. Wir können uns gut vorstellen, dass der Befehlsruf bei der Entrückung die Stimme Michaels sein wird, der zur Verteidigung Israels kommt. Nach der Entrückung der Gemeinde wird niemand mehr für Israel beten und das Volk wird in völliger Finsternis leben. Zum ersten Mal in der Geschichte werden die Juden Gefahr laufen, ihre Identität zu verlieren. Deshalb ist es nötig, dass Michael sich für dieses Volk einsetzt. Dass Michael für Israel eintritt, wird zu Beginn noch nicht deutlich. Wenn die Gemeinde entrückt ist, fangen Israels Schwierigkeiten erst richtig an. Nachdem Israel den Antichristen als seinen Messias angenommen hat, müssen sie erst noch das Ende der siebenjährigen Drangsalszeit durchstehen. Dann wird Israel das Heil empfangen. Der Ort der Begegnung. Bei der Entrückung kommt Jesus nicht auf die Erde. Das wird erst der Fall sein, wenn seine Füße wirklich auf dem Ölberg stehen werden. Dieses Ereignis findet aber erst nach der Entrückung statt. So wie er Israel verlassen hat, muss er für Israel auch zurückkommen. Der Apostelgeschichte zufolge schauten die Jünger bei der Himmelfahrt Jesu in den Himmel. Zwei unbekannte Männer in weißer Kleidung sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Apostelgeschichte 1, Vers 11. Jesus wird für Israel physisch auf den Ölberg zurückkommen, so wie es die Propheten vorhersagten. Sacharja 14, Vers 4 sagt: Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal. und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Der Ort, an dem die Gemeinde ihrem Herrn begegnet, wird deutlich beschrieben in 1. Thessalonicher 4, Vers 17. In Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Diese erste Phase seines zweiten Kommens, die wir die Entrückung nennen, geschieht nicht für Israel oder die Welt, sondern nur für seine bluterkauften Gläubigen, sowohl aus den Juden als auch aus den Nationen. Zwei Gruppen von Gläubigen bei der Entrückung. Die Entrückung betrifft zwei Gruppen von Gläubigen, jene, die bereits im Herrn gestorben sind und jene, die zu diesem Zeitpunkt noch leben. Das ist seit Jahrhunderten die große Hoffnung der Gemeinde Jesu Christi, dass unser Körper plötzlich weggenommen und verwandelt wird und wir in die Gegenwart des Herrn treten. Das Gebet und die tiefe Sehnsucht des Apostel Paulus tröstete ihn. So lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 4, denn wir, die wir in dem Zelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Er hatte eine lebendige Hoffnung auf die Realität der Entrückung. Er akzeptierte auch die Möglichkeit, dass er sterben müsste und von seinem physischen Körper getrennt würde, was er in 2. Korinther 5, Vers 6 zum Ausdruck bringt. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. In Vers 8 sagt er, wir sind aber getrost und wünschen viel mehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Hier zeigt sich echter Glaube, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, sagt Vers 7. Seine Hoffnung und die der Gemeinde war von Anfang an das Kommen des Herrn in den Wolken des Himmels. So wie wir heute rechneten die ersten Christen damit, dass die Entrückung jederzeit stattfinden konnte. Trotzdem akzeptierten sie die Möglichkeit, dass sie vorher sterben würden. Der Herrlichkeitsleib. Welchen Unterschied macht es, ob wir jetzt sterben und in die Gegenwart des Herrn kommen oder ob wir nicht sterben und in seine Gegenwart entrückt werden? In 2. Korinther 5, Vers 4 haben wir bereits gesehen, was sich Paulus wünschte. Weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, so dass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Mit anderen Worten, bei der Entrückung wird der Körper der Gläubigen unmittelbar in das Bild seines Herrlichkeitsleibes verwandelt. Lesen Sie, was Paulus sagte in 2. Korinther 5, die Verse 2 und 3. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Um das besser zu verstehen, wollen wir uns ein Geheimnis anschauen, das die Bibel über die Entrückung offenbart. Wir lesen in 1. Korinther 15, die Verse 51 bis 53, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Das wird in einem Augenblick stattfinden. Eine niederländische Übersetzung sagt, in einem unteilbaren Augenblick. Einfach ausgedrückt, es bedeutet, dass der Körper, in dem wir jetzt leben, keine Verheißung oder Zukunft auf der Erde hat. Das Wissen um den Tod macht weise. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir Tag für Tag älter werden. Vielleicht haben Sie über Schmerzen zu klagen und manche Körperteile funktionieren nicht mehr so gut, wie Sie es mal taten. Wenn Sie körperlich fit sind, können Sie sich sicher sein, dass das nicht lange so bleiben wird. So unmöglich es auch klingen mag, verzweifeln Sie nicht, freuen Sie sich vielmehr, denn das Ende dieses sehr kurzen, irdischen Lebens ist der Anfang der Ewigkeit. Wir tun gut daran, die Worte aus Psalm 90, Vers 12 zu beherzigen. Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Wenn unsere Hoffnung und unser Glaube tief in Jesus verankert sind und nicht in unseren eigenen Werken, können wir uns ganz sicher darauf freuen, dass das Beste noch vor uns liegt. Herrlichkeit ohne verherrlichten Körper. Aus diesem Grund sollten wir nicht zu viel Zeit oder Energie auf die Heilung des Körpers verwenden. Die Bibel sagt in Hebräer 9, die Verse 27, es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Obschon der Körper wichtig ist, wie wir in Moses Fall gesehen haben, müssen wir begreifen, dass unser Fleisch und Blut nur Teil der äußeren Hülle sind, die den neuen Menschen beinhaltet. Alle, die in dem Herrn Jesus gestorben sind, befinden sich bereits ohne Herrlichkeitsleiber in seiner Gegenwart. Das heißt, sie sind noch nicht vollendet. Sie sind ewig errettet, für immer in Sicherheit und sehen jetzt schon die Herrlichkeit des Herrn. Dennoch müssen sie bis zur Entrückung warten, um ihren Herrlichkeitsleib zu empfangen. Dann werden auch die alttestamentlichen Gläubigen ihren Herrlichkeitsleib bekommen. Hebräer 11 ist das Kapitel des Glaubens und beginnt mit folgender Definition in Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Im Anschluss kommt das Zeugnis von vielen Gläubigen, die durch ihren Glauben den Sieg für sich in Anspruch genommen haben. Vers 35 nennt den Unterschied zwischen der körperlichen Auferstehung zum Leben und der besseren Auferstehung zum ewigen Leben. So lesen wir in Hebräer 11 die Verse 39 und 40. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Die beiden letzten Verse des Kapitels fassen den Grund zusammen, weshalb sie warten mussten. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Einfach gesagt, die Gläubigen können erst verwandelt werden, wenn der Bräutigam seine Braut, die Gemeinde, in Empfang nimmt. Das Beste liegt noch vor uns. Um es noch deutlicher zu machen, lesen wir noch einmal 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Was bedeutet es, dass wir den Entschlafenen nicht zuvorkommen? Vers 16 endet mit der folgenden Aussage: Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Sie haben länger gewartet als wir und werden als Erste ihre Herrlichkeitsleiber empfangen. Eine Warnung. An diesem Punkt muss ich eine deutliche Warnung aussprechen. Wenn die Entrückung stattfindet, ist es zu spät für sie, der Gemeinde anzugehören. Wenn sie vorher nicht wiedergeboren sind, werden sie auf jeden Fall zurückbleiben. Bei der Entrückung wird die Braut Christi vollkommen gemacht. Dr. Wim Malgo verwendete gerne folgendes Beispiel. Diese Veränderung, die plötzliche Erneuerung, wird so schnell geschehen, wie eine Glühbirne leuchtet, nachdem der Schalter betätigt wurde. Plötzlich geht das Licht an. Nur einen Augenblick zuvor sah die Birne noch grau und dunkel aus. Da sie jetzt aber mit Energie versorgt wird, verändert sie sich augenblicklich. Das sieht man am Abend in allen Städten und Ortschaften, wenn Abertausende von kleinen Glühbirnen angehen, weil ein Schalter gedrückt wurde. Das ist ein großartiges Bild für die Verwandlung der Kinder Gottes bei der Rückkehr Jesu. Alles, was sie bis zu diesem Zeitpunkt für Jesus getan haben, wird ewig Bestand haben. Ebenso wird alles, was sie versäumt oder verschoben haben, für immer verloren sein. Der Entrückung gehen keine Zeichen der Endzeit voraus. Der kommenden Entrückung werden keine Zeichen vorausgehen. Wie vergeblich ist doch der Versuch des Menschen, hinter die Gedanken des allmächtigen Gottes durch mathematische Formeln zu kommen, um den Tag der Rückkehr des Herrn zu berechnen. Viele wurden in der Vergangenheit beschämt und haben der Gemeinde Jesu Christi großen Schaden zugefügt, weil sie versuchten, das exakte Datum der Entrückung zu errechnen. Wir warten auf ihn allein. Praktisch alle bibelgläubigen Christen sind sich einig, dass uns das Wort Gottes auffordert, jederzeit bereit zu sein. Da das der Fall ist, stünde jede Aussage über den Zeitpunkt der Entrückung im Gegensatz zur Schrift. Wenn uns jemand sagt, die Entrückung findet zu Beginn, in der Mitte oder sogar nach der großen Drangsalzzeit statt, dann bräuchten wir logischerweise nicht darauf warten, dass der Herr heute kommt. Wenn wir aufgefordert werden, auf ein anderes Ereignis zu warten, wie zum Beispiel die Drangsalzzeit oder das Erscheinen des Antichristen, wird sich unsere Priorität verlagern. Wir brauchen nicht auf Jesus zu warten, weil etwas anderes zuerst eintreffen muss. Wenn wir das auf die Entrückung übertragen, ist das sehr gefährlich, da wir dann Titus 2, Vers 13 umschreiben müssten, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Dann müsste der Vers lauten, indem wir das Kommen der großen Drangsalzzeit und das Erscheinen des Antichristen erwarten. Wäre das der Fall, müssten wir auf den Beginn der Drangsalzzeit warten oder auf den Beginn der Zeit vor dem Zorn Gottes. Eine solche Vorstellung ist äußerst gefährlich und der Lehre der Heiligen Schrift völlig entgegengesetzt. Manche wenden dagegen ein, hat der Herr uns nicht viele Zeichen gegeben, auf die wir achten sollen, da sie seinem Kommen vorangehen? Ja, das stimmt. Diese Zeichen galten aber seiner physischen Rückkehr auf die Erde. Oder genauer gesagt, sie wurden Israel gegeben, wenn der Herr auf den Ölberg zurückkehrt. Er richtete sich ausdrücklich an das Volk Israel und gab ihnen Zeichen, auf die sie achten sollten. Als er seine Jünger aussandte, sagte Jesus ihnen, sie sollen nicht zu den Nationen gehen, sondern nur zum Haus Israel, da ihnen die Verheißung galt, dass das Reich Gottes auf die Erde käme. Im Allgemeinen sind die biblischen Zeichen dem jüdischen Volk gegeben. Die Juden selbst aber sind ein Zeichen für uns. Die Tatsache, dass Israel 1948 ein Staat wurde und heute eines der Machtzentren im Nahen Osten ist, zeigt, dass die Zeit näher kommt. Mehr als jemals zuvor müssen wir den Worten des Herrn Beachtung schenken aus Lukas 21, Vers 28. Mehr als jemals zuvor müssen wir den Worten des Herrn Beachtung schenken aus Lukas 21, Vers 28. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebet eure Häupter, weil eure Erlösung naht.
Nach einer Zeit, da sind wir dafür bereit. Noch sind wir nicht von Leid und Sünd befreit. Es kommt der Tag, bald wird es sein. Dann holt uns Jesus Christus heim. Endlich befreit, er lädt uns ein, in Ewigkeit Zeit bei ihm zu sein. Bei ihm zu sein.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse hörten Sie soeben die 26. Folge und damit die zweite Hälfte des 12. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.